Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Hier auf DRS 1 kommen wir jetzt zum Zwischenhalt bis am 7. Was im Hirn genau passiert, wenn der Mensch meditiert, hören wir noch in dieser halben Stunde. Zuerst besuchen wir jetzt aber einen ganz speziellen Anlass in den Bergen. Hindus, die in den Schweizer Bergen nämlich beten und Kühe segnen. Das ist keine Szene aus einem indischen Film. Nein, für einmal ist es Realität. Die hinduistische Segnung ist gar nicht so anders übrigens wie die schweizerisch-christliche Tradition. Antonia Moser ist bei einer Begegnung zwischen Christen und Hindus zmitzt in den Schweizer Alpen auf der Elgi-Alp dabei gewesen.
Die Elgi-Alp im Kanton Obwalden. Viele Kühe, Alphütten und eine kleine Kappel. Das Geräusch da tönt hier irgendwie fremd. Es ist ein Muschelhorn, das die Hindus zum Gebet ruft. Man könnte meinen, dass das auf der Elgi-Alp wenig zu suchen hat. Der Sassikumar Dharmalingam hat aber genau das gemacht. Er hat zum Gebet gerufen. Der Sassikumar Dharmalingam ist Schweizer mit tamilischen Wurzeln und arbeitet unter anderem als Hindu-Priester auch beim Berner Haus der Religionen. Er hat seine Schuhe jetzt abgezogen. Es brennt Räucherstäbli und er macht eine Puja, eine hinduistische Dankes- und Segenszeremonie.
Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraya, Guru Satchat Parabrahma, Dasmahi Sri Guruve Namah.
Er verreisst Blumen und eine Kokosnuss wird als Opfergabe aufgeschlagen.
Paragranamo Parvati Padaye.
Für Schweizer ist das vielleicht fremd. Der Sassikumar Dharmalingam findet aber, dass diese Zeremonie sehr gut daher passt.
Wenn ich im Alpen sehe, ich habe ein Gefühl, wie ich im Himalaya-Gebiet erlebt. Und das habe ich ein genau gleiche Gefühl, wenn ich auch die Kuh hier sehe. Das ist auch ewig heilig überall.
In dieser Zeremonie geht es vor allem um die Kühe, die den Hindus heilig sind. In Indien sagt man, dass die Kühe wie Mütter sind, weil sie Milch geben, die für kleine Kinder überlebenswichtig ist. In hinduistischen religiösen Schriften steht auch, dass der Gott Krishna bei Kühen aufgewachsen sei und dass der Gott Shiva auf einer Kuh reite. Das sind Gründe genug, die Kühe wollen zu segnen und zu schützen.
Diese Segnung während dem Ritual mit dem Gottesruf, dann wir holen alle drei Hauptgötter an die Körper von die Kühe und auch 33.000 Engeln mit den Gottesrufen, die kommen auch. Dann wird alle heilige Kraft auf den Kuh einspeichern.
Wichtig ist bei diesem Ritual auch das Glöckli am Anfang.
Wenn man Glöckli klingt, dieser Moment, wir schicken weg die bösen, schlechten Gedanken und auch also bösartige Geist und so. Und dann wir laden den heilige Energien hier ein.
Die Abwehr vom Bösen und auch die laute Einladung zum Gebet, das gleiche ein bisschen am Schweizer Bettruf. Der Daniel Durer, der Pfarrer von Sachsle, erklärt im kleinen Pfarrhaus auf dem Elgi, was der Schweizer Bettruf bedeutet.
Der Bettruf ist das Abendgebet vom Alpler und er ist das Herabriefen vom Segen Gottes für die Nacht auf der Alp. Und er ist zugleich auch ein Aufruf an die umliegenden Alpen, wo der Bettruf gehört, dass sie euch in die Stille gehen und einen kurzen Gedanken an Gott richtet.
Auf Alpen, wo es eine Kirche hat, wie zum Beispiel hier auf dem Elgi, macht man normalerweise keinen Bettruf, weil dort die Kirchenglocken zum Gebet rufen und das Gebiet schützen. Die Glocke ist also auch ein Mittel zum Schutz, wie bei den Hindus. Wo es keine Kirche hat, zieht der Alpler mit seinem Ruf einen Schutzkreis. Bettruf gibt es nur in katholischen Orten und auch dort ist kein Bettruf gleich wie der andere. Ein paar Elemente gehören aber immer dazu.
Also was sicher immer dazu gehört, die Anrufung von Dreifaltigkeit, von Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Anruf an Maria, also das Ave Maria. Was euch verbindend ist, dass Heilige angerufen werden. Und da sind aber auch wieder die Unterschiede, dass je nach Region werden unterschiedliche Heilige angerufen als Fürbitter, werden mehr oder weniger angerufen.
Auf Melki sind das der Heilige Antonius, der Heilige Wendelin und der Bruder Klaus. Wer angerufen wird, ist bei den Christen und den Hindus unterschiedlich. Die Form ist aber ähnlich. Man betet zu Heiligen und Engeln, die das Vieh und den Besitz schützen sollen. Im katholischen Betruf und in der hinduistischen Zeremonie wird offensichtlich, dass das Vieh, im Hinduismus speziell die Kuh, im Alltag sehr einen grossen Stellenwert hat.
Eine Begegnung zwischen den Christen und Hindus in den Alpen. Die Antonia Moser ist bei einer Reise von der interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz und der Organisation Via Cordis mit dabei gewesen. Wir hören den Zwischenhalt hier bei uns auf DRS1, es ist gerade 20 von 7. Meditation hat eine positive Wirkung auf den Körper und den Geist. Das wissen die, die selber meditieren, schon lange. Jetzt wird der Einfluss von der Meditation aufs Hirn, auf den Körper und auch aufs Wohlbefinden immer mehr wissenschaftlich untersucht. Die Meditation ist aus dem Ecken der Esoterik rausgekommen und ist bei den Wissenschaftlern salonfähig geworden. Wertet das jetzt die Meditation auf, wenn sich die Forschung mehr mit Meditation beschäftigt? Kathrin Uelci hat mit dem Fred von Almen geredet. Er ist Buddhist und Meditationslehrer.
Fred von Almen, Sie meditieren seit Jahrzehnten.
Was für Veränderung von sich selber haben Sie eigentlich festgestellt in dieser ganzen Zeit mit dem Meditieren?
Also eigentlich ist das eine Frage, die man die anderen Fragen um mich herum müsste. Wir sagen aber, der wirkliche Erfolg bei Meditation wäre, wenn die um einen Moment sagen, du hast dich so verändert, so toll, was machst du? Oh, da warten wir immer noch drauf. Für mich selber könnte ich sagen, wenn ich versuche, überhaupt zu vergleichen mit vor 30 oder 40 Jahren, was sehr schwierig ist, sich vorzustellen, wie man dann war, dass ich mich innerlich sehr viel freier fühle, sehr viel unbeschwerter, ganz sicher sehr viel verbunden mit Menschen, mit dem Dasein. Das ist eine Wahrnehmung, die von mir innerlich sehr stark da ist. Also das Gegenteil von Isolation oder Einsamkeit, wobei, wenn man in diesem Zustand ist, weiss man das eigentlich meistens nicht. Ich kann das erst rückblickend sagen, dass ich vergleichsweise mich sehr viel näher von mir selber und von anderen und vom Leben fühle und sehr viel freier.
Jetzt gibt es viel Forschung, die betrieben wird mit Meditierenden, wo man schaut auch vor allem auch, wie das Hirn sich verändert. Man hat auch Sachen festgestellt wie die Hirnrinde, die viel dicker ist bei Meditierenden. Man geht zum Teil davon aus, dass Meditierende ein besseres Gedächtnis haben, dass auch die Altersvergesslichkeit nicht so stark ist. Können Sie das von sich behaupten, dass Sie weniger vergesslich geworden sind?
Also ich bin sicher nicht weniger vergesslich als vor 10, 15 Jahren, sondern mehr. Mit 67 ist das, glaube ich, ein natürlicher Prozess. Bei denen stärker, bei denen weniger. Wie es wäre, wenn ich nicht meditiert hätte, das weiß ich nicht. Aber in dieser Beziehung muss ich sagen, habe ich jetzt da keine fantastischen Unterschiede gesehen bei mir. Und auch bei etlichen Kollegen in meinem Alter, muss ich sagen, sehe ich auch nichts.
Meditation ist in den letzten 10, 20 Jahren fast zu einem boomenden Forschungsfeld geworden. Ist das jetzt eine Aufwertung von der Meditation?
Ich denke, für viele Menschen ist das eine Aufwertung, die vielleicht vorher das gar nicht ernst genommen haben, jetzt finden, vielleicht sei es etwas, was sich dafür interessieren könnte. Für mich selber ist es gar keine Aufwertung. Und ich denke, für die, die seriös praktizieren, grundsätzlich ist es keine Aufwertung, weil die Grundlage für eine Meditationspraxis ist, selber erkennen und erfahren, was es einem bringt. Und aus dem heraus wird man inspiriert und motiviert, weiterzufahren, die Praxis zu vertiefen. Und wenn es das nicht macht, bei jemandem, sogar wenn sämtliche Wissenschaftler das Gegenteil behaupten, es würde ja gleich nichts bringen. Es muss in einem selber wirklich einen Unterschied machen. Man muss selber erfahren haben, was es bringt, für das man etwas doch relativ aufwendig, so anspruchsvolles wirklich weiterzieht und konsequent weiterübt.
Was für Vorteile hat es denn jetzt, dass die Forschung sich auf das Gebiet mehr oder weniger stürzt, dass das immer mehr über Meditation geforscht wird? Das muss doch irgendjemand auch einen Vorteil bringen.
Ich denke, es gibt sehr viele Aspekte, gerade von der Achtsamkeit, wo Menschen können helfen, unterstützen. Gerade zum Beispiel im Zusammenhang mit Stress, im Zusammenhang mit chronischen Schmerzen, auch im Zusammenhang mit Rückfall bei Depressionen. Ich denke, grundsätzlich wäre es für unsere Gesellschaft fantastisch, wenn Menschen wieder mehr zu sich kämen, mehr Verbundenheit mit sich selber und anderen noch im Leben würden erfahren, ein bisschen weniger schneller wären, sondern gemächlicher. Aber das sind jetzt nicht unbedingt Qualitäten, die Meditation erforschen, wahrscheinlich im Sinn haben. Aber ich weiß es nicht. In jedem Fall weiss ich, dass die Idee wäre, Meditation von liebevoller Güte, vielleicht sogar in die Schulen oder in die Firmen zu bringen. Wenn das wirklich gelingt oder das jemand glaubwürdig lehren kann, denke ich, das wäre fantastisch. Aber ich bin einmal nicht so sicher, in welcher Richtung das das Ganze würde bringen. Es wäre eine Richtung, die von mir aus positiv ist, aber wenn ich die Welt und die Wirtschaft schaue, kann ich mir schwer vorstellen, dass das von Interesse ist.
Wenn es Interesse wäre, dass man meditieren würde, um noch mehr Leistung zu bringen und noch mehr könnte rausholen aus Firmen, vielleicht auch aus Menschen sogar, dann wäre es nicht die richtige Richtung.
Bei den Weichen. Dann wäre es nicht die richtige Richtung von mir persönlich ausgesehen. Dann wäre es völlig sogar das Gegenteil von dem, was eigentlich ursprünglich darum ging. in der Meditation oder auf einem spirituellen Weg.
Fred von Alme, Sie haben jetzt gesagt, spiritueller Weg gehört zu der Meditation, der spirituelle Weg?
Nicht unbedingt. Ich würde sagen, es ist stufig. Man kann Meditation brauchen als Hilfsmittel für verschiedene Zwecke, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Bei Stress, bei chronischen Schmerzen und Ähnlichem. Man kann aber Meditation weiterentwickeln und als ein wichtiges Werkzeug auf einem spirituellen Weg anwenden. Aber es ist nicht unbedingt das Gleiche. Meditation ist sicher ein hilfreiches Mittel auf einem spirituellen Weg. Aber man kann meditieren, ohne dass man interessiert sich an einem spirituellen Weg.
Geht denn nicht etwas verloren, wenn man den spirituellen Aspekt bei der Meditation ganz weglässt, wenn man das nur noch als Wellness-Bereich nutzt, indem man sich ein bisschen entspannt, um nachher dann eben gerade wieder sehr aktiv weiterzumachen? Verliert Meditation denn da nicht etwas?
Ich denke, sie verliert nicht eigentlich etwas, sondern sie hat etwas noch nicht gefunden. Es ist wie wenn man bei einem Haus die erste Stufe aufgeht bis ins Parterre, aber man ist noch nicht in den ersten Stock oder auf die Dachterrasse gekommen. Aber man hat das nicht verloren, sondern man ist einfach noch nicht auf die Idee gekommen oder man hat noch kein Interesse gehabt, noch weiter raufzugehen oder noch tiefer einzudringen in die Möglichkeiten vom menschlichen Geist, vom menschlichen Herz. Und letztlich geht es um Möglichkeiten vom menschlichen Geist, vom menschlichen Herz und nicht um Meditation per se, wenn man von einem spirituellen Weg redet.
Meditation hat schon länger, also sicher seit den 60er Jahren, den Weg in den Westen gefunden. Hat sich Meditation von einem religiösen Hintergrund gelöst?
Zum Teil würde ich sagen, schon. Ich sehe Situationen, wo sie sich dem wieder nähern, also dadurch, dass man jetzt nicht mehr muss verstecken, wo die ganzen Meditationen herkommen, eben wie zum Beispiel aus der buddhistischen Lehre. In dem Sinne sind viele Menschen auch wieder offener und interessierter zu schauen, was es dort sonst noch an Methoden, an Möglichkeiten gibt. Und sie offener und interessierter, spirituellen Praxisweg als solcher zu erforschen und nicht nur einen kleinen Aspekt von Meditation.
Sich der Religion wieder mehr zuwenden, das kann ja auch heissen, dass man dann vielleicht auch eher in eine extreme Richtung geht oder sogar ein bisschen fanatische Richtung. Ist denn das auch eine Gefahr, dass zum Beispiel jetzt mit der Meditation, seit sie mehr akzeptiert ist, man kann zugeben, dass man das macht, vielleicht auch, dass man sich im Buddhismus zuwendet, dass das auch in eine extreme Richtung führen kann?
Das kann es ganz definitiv, tut so. Innerhalb des Buddhismus gibt es sehr viele verschiedene Richtungen. Die kommen ja aus ganz verschiedenen Kulturen an, von Sri Lanka über China, Südostasien bis Korea, Japan. Und da gibt es eindeutig Richtungen, oder ich sage jetzt mal Schulen oder Sekten, die haben schon gewisse kultische oder sektiererische Züge, und zum Teil schon eindeutig. Und es gibt andere, wo es wirklich darum geht, den Geist freier, offener und verbundener zu machen. Also da ist auch wieder eine grosse Skala da. Und Religion kann, wenn wir wissen, jede Religion, wenn wir wissen, kann sehr zerstörerisch sein, ja, in der Ausrichtung. Haben wir im Christentum, haben wir im Hinduismus, haben wir genauso auch im Buddhismus.
Der Fred von Alme, Buddhist und Meditationslehrer, das war eine Wiederholung vom April dieses Jahr. Morgen am Morgen gehören Sie auf DRS2 in der Perspektive mehr zu der Meditationsforschung und darüber, wie sich die Meditation von der Spiritualität gelöst hat und wieder zu ihr zurückfindet. Um 8:30 auf dem 2 also. Thank you. dir das heisst, im Zwischenhalt kommen wir jetzt zu den Glocken der katholischen Kirche St. Franz Xaver von Himmelried im Kanton Solothurn. Himmelried, das wirklich himmlische Dorf, liegt am östlichen Rand vom Laufener Becken im solothurnischen Schwarzbubenland. Und rundum hat es dort viel Wald und von dort oben am Südhang vom Homberg hat man eine fast schon himmlische Aussicht. Wenn man der Ortsnamenforschung glaubt, hat der Name aber gar nichts mit dem Himmel zu tun. Auch gar nicht mit Himbeerstuden oder dem heiligen Himerius, wie man früher vermutet hat. Der Name geht zurück auf einen Personennamen, nämlich Haimos Rodung. Die kleine, abgelegene Gemeinde taucht urkundlich 1288 zum ersten Mal auf. Und bis heute ist die Landwirtschaft dort wichtig, aber es hat auch etwas Kleingewerbe im Dorf. Nach der Erschliessung für den Privatverkehr Ende der 50er Jahre hat sich Himmelried zu einer Wohngemeinde entwickelt. Immer mehr Städter haben dann gezügelt, raus aufs Land. Und so hat es im Bergdorf immer mehr Neuzuzüge gegeben aus der Agglomeration Basel. Und so hat sich zwischen 1970 und 2000 die Bevölkerung verdoppelt auf heute 950 Einwohner. Seit wann es Himmelried das Gotteshaus gegeben hat, das weiss man nicht genau. Man weiss aber, dass 1723 eine neue Kapelle gebaut worden ist. 1795 hat Himmelried dann ein Vikariat bekommen, wo der Fürstbischof von Basel 1804 zu einer ordentlichen Pfarrei umgewandelt hat. Gleichzeitig ist auch die schöne Pfarrkirche St. Franz Xaver gebaut worden und im Mai 1810 hat sie den Bischof geweiht. Eindrücklich ist der Eingangsturm mit einem Zeltdach mit Laternen. Und in der Glockenstube oben hat es seit 1932 ein Vierergeläut aus der Gießerei Fritz Hahn von Staat. Die Glocke, die hat man 1932 noch mit 4 spännigen Pferdefuhrwerken am Bahnhof Grellingen abgeholt und hat sie dann geschmückt einmal beim Schulhaus aufgestellt und die Glockenweihe daraufhin war dann ein riesen Fest gewesen. Zu dem Glockenquartett dazu gehören sie jetzt dann auch noch gerade die 2 historischen Glöckli in den Laternen oben. Auf der tiefsten von diesen 4 Glocken steht dann noch der Spruch: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Thank you. Das war der Zwischenhalt da auf deren Eis. Am Schluss haben sie die Glocken gehört von der katholischen Kirche St. Franz Xaver von Himmelried im Kanton Solothurn.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.